Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen diesen Abend hier im Kepler-Salon. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einem naturwissenschaftlichen Abend mit unserem Gast, Herrn Günter Klambauer. Herzlich willkommen.
Danke.
Bevor wir zum Thema kommen, kurz was Organisatorisches. Sie kennen den Kepler-Salon. Der Umstand, dass Sie hier heute auch bei freien Eintritt interessante Themen hören, braucht Unterstützer. Wir erhalten Unterstützung von Stadt und Land, von unseren Sponsoren und von unseren Unterstützungsverein, den Freunden des Kepler-Salons. Bitte, falls Sie es noch nicht sind, werden Sie Mitglied, unterstützen Sie den Kepler-Salon, auf dass er weiter blühe und gedeihe. Sollten Sie Vergünstigung brauchen, der Barbetrieb läuft auch während des Salons und im Anschluss ist jederzeit etwas zu trinken, zu kaufen. Der Abend wird aufgezeichnet und zwar es wird eine Audiodatei erstellt, die dann auch auf der Homepage heruntergeladen werden kann. Aus diesem Grund ersuche ich Sie, auch im Sinne aller Zuhörer, sollten Sie eine Frage haben, sollten Sie ein Statement abgeben wollen, bitte geben Sie mir ein Zeichen, Sie erhalten dann ein Mikrofon und Ihre Aussagen werden für die Nachwelt aufgezeichnet. Es wird kurz einen Impulsvortrag von unserem Gast geben. Im Anschluss können Sie Fragen stellen, können Sie Ihre Gedanken uns wissen lassen und wir hoffen auf eine spannende Diskussion bis ungefähr 21 Uhr. Der Salon selbst hat noch bis 22 Uhr offen. Ja, Günter Klambauer, unser heutiger Gast, ist Bioinformatiker. Zum Werdegang kurz, nach dem Abschluss der Lehramtsstudien Biologie und Mathematik an der Universität Wien beginnt er eine Tätigkeit als AHS-Lehrer, aber unmittelbar mit der Tätigkeit beginnt dann auch ein zweites Studium, und zwar jenes der Bioinformatik an der Johannes-Kepler-Universität. Nach Abschluss beginnt ein Doktoratstudium, das Dissertationsthema, ich versuche es in meinen Worten, computerbasierte Auswertung von DNA-Sequenzen.
Ja, genau. DNA-RNA.
DNA-RNA. Herr Klambauer, forscht derzeit an der JKU und beschäftigt sich mit Techniken des maschinellen Lernens und die Anwendung auf Fragen der Genetik und der Molekularbiologie. Diese Forschungen ernten auch national und international Anerkennungen. Einige Beispiele, 2012 Austrian Life Science Award, 2014 Award of Excellence des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung, 2015 Gewinner des internationalen Wettbewerbs TOX21 Data Challenge. Ich glaube, dazu werden wir noch etwas hören.
Da werde ich noch was sagen, ja.
Wo es um die Bewertung von Giftigkeit biochemischer Substanzen ging. Die Methode, die diesen Arbeiten zugrunde liegt, ist die Methode des Deep Learning. Genau. Und damit sind wir jetzt auch schon beim Thema des heutigen Abends. Deep Learning als Methode des maschinellen Lernens und die für solche Aufgaben verwendet wird. Bitte.
Danke für die Einladung vor allem. Also ich bedanke mich beim Kepler-Salon, dass ich da reden darf. Ich freue mich natürlich auch, dass so viele Leute gekommen sind. Und ich stehe lieber. Ich bin das gewohnt. Also ich weiß nicht, wie auf der Uni steht man immer. Sie können auch jederzeit dazwischen fragen. Ich bin auch gewohnt, dass die Leute aufstehen und schreien. Das stimmt ja gar nicht, was sie sagen und so. Alles erlaubt. Genau, ich werde heute über Deep Learning sprechen. Das ist eine Methode, die in letzter Zeit für sehr viel Aufsehen gesorgt hat im wissenschaftlichen Bereich. Und es geht jetzt um Computerwissenschaften. Das ist ein Bereich in der Informatik, künstliche Intelligenz. Und es hat eigentlich sehr bald begonnen. Im Gegensatz zum normalen Programmieren, also ein normaler Programmierer, der versucht den Computer mit einer Programmiersprache ganz, ganz genau vorzuschreiben, was der machen. Also wenn dieser Wert größer ist, dann macht er es, wenn dieser Wert kleiner ist. Also es ist wirklich bis ins Detail muss ich beschreiben, was das Programm machen muss. Das heißt natürlich, dass ich wissen muss, was das Programm machen soll. Und der Mensch, der da abgebildet ist, Arthur Samuel, der wollte ein Programm schreiben, das ihm selbst bei Dame schlägt. Das ist natürlich schwierig, weil ich weiß ja nicht genau, wie ich das machen muss, dass ich mich bei Dame schlage. Und seine Idee hat da einen Algorithmus implementiert, der immer wieder gegen sich selbst gespielt hat und sich selbst verbessert hat und von alten Fehlern gelernt hat. Und er hat es dann geschafft, dass er wirklich ein Programm geschrieben hat, das ihn bei Dame geschlagen hat. Er ist aber nur ein mittelmäßiger Spieler. Also die guten Damenspieler, die haben trotzdem noch gewonnen gegen dieses Computerprogramm. Ich werde dann nochmal darauf zurückkommen, weil das mit dem Spielen, das ist auch letzte Woche in den Medien gewesen. Der erste kommerzielle Erfolg vom Deep Learning, vom maschinellen Lernen, das ist noch nicht Deep Learning, maschinelles Lernen, war Google. Ja, bitte. Sofort, ja. Kommt sofort, ja, weil verschiedene Schichten aufeinander gestapelt sind. Jetzt sind wir noch beim maschinellen Lernen. Das ist einfach nur sozusagen maschinelles Lernen, was ich gerade erklärt habe, nämlich nicht dem Computer genau zu sagen, was er machen muss, sondern der Computer lernt von den Daten, was er machen muss. Das nennt man maschinelles Lernen. Und Google hat damit den ersten kommerziellen Erfolg gehabt, nämlich die haben das Webseiten nicht nach irgendwelchen Regeln gerankt und angezeigt, sondern haben auch einen Algorithmus gehabt, der trainiert, gelernt hat, auf welche Seiten viel verlinkt wird, wo die User oft hingehen. Und mit diesem PageRank heißt es, diesen Algorithmus sind sie zur besten Suchmaschine geworden. Und das ist natürlich bis heute verwendet. Mittlerweile ist der Algorithmus ein bisschen anders, aber der Grund für den Erfolg liegt darin. Wir stoßen auch jetzt manchmal, ich weiß nicht, wer viel im Internet zum Beispiel shoppt und so, ich kaufe jetzt bei Amazon eine CD, dann schlagt man dieses System auch vor, möchtest du vielleicht auch dieses und jenes kaufen? Und das ist auch eine Anwendung von maschinellem Lernen, noch nicht Deep Learning, aber das ist recht bekannt. Also hier zum Beispiel Netflix, da gibt es Filme und wenn ich mir einen Film angeschaut habe, dann bewerte ich zum Beispiel den Film mit 5 Sternen und dann werden mir sofort neue Filme vorgeschlagen. Und je nachdem, wie ich die bewerte, werden wir entsprechende an. Zum Beispiel hier ist jemand, der eher auf Actionfilme steht, der hat Spider-Man und vielleicht geliked und jetzt wird ihm auch 300 vorgeschlagen und so weiter. Ich verstehe nicht, warum Star Wars 3 vorgeschlagen wird. Das mag eigentlich keiner, aber okay. Mittlerweile auch ein anderes Computerprogramm. Das hat gewonnen bei Jeopardy. Ja, bitte. Ja, das ist der Watson, genau. Das ist auch ein berühmtes Beispiel. Jeopardy ist so ein Quiz im Fernsehen, ist in den USA recht bekannt und da muss man Fragen beantworten und da ist von IBM eben ein Computerprogramm, das auch auf maschinellen Lernen beruht, hat da gewonnen und die Fragen sind relativ komplex, die man da beantworten muss. Zum Beispiel ist nach einer Person gesucht, wanted for killing Sir Danvers Carew, appearance pale and dwarfish, seems to have a split personality. Also es ist Mr. Hyde, sozusagen, wäre hier die Antwort. Hat da Watson richtig geantwortet oder ein anderes Beispiel, auch relativ komplexe Frage, man braucht selbst schon Zeit sozusagen, um das zu verstehen, was da wanted for general evilness, last seen at the Tower of Barad Dur, it's a giant eye, ist der Bösewicht Sauron aus Herr der Ringe. Weiß nicht, ob jeder das kennt, aber. Übrigens, manche Folien ist ein bisschen Englisch drauf, ich habe versucht, alles was geht rauszunehmen. Bitte sagen Sie, wenn irgendwas schwer zum Verstehen ist. Was auch noch sehr berühmt ist, was extrem viel Deep Learning und maschinelles Lernen drin ist, sind den Self-Driving Cars von Google. Die fahren da herum und haben allerlei Sensoren und die Umwelt abtasten und schauen und für das Ganze lenken und navigieren durch den Verkehr. Zum Beispiel ist eine einfache Aufgabe, muss jetzt hier der Computer unterscheiden, dieses Objekt, das ich hier vor mir sehe, ist das ein Baum oder sind es irgendwelche Fußgänger? Und solche Entscheidungen einzuprogrammieren, wenn der Programmierer jetzt sagen müsste, alle möglichen Regeln festlegen müsste, wann ist das ein Baum, es ist irgendwie so grün und oben und keine Ahnung, und der Fußgänger kann so ausschauen oder so, das ist extrem schwierig. Da ist besser, ich programmiere eine künstliche Intelligenz und mit einem Machine Learning her, das von bekannten Daten, ich zeige ihm zehntausende Bilder von Bäumen, zehntausend Bilder von Fußgängern und er, das Computerprogramm, findet Regeln, um das zu unterscheiden. Dieses maschinelle Lernen ist extrem erfolgreich gewesen und ich kann jetzt wirklich schon sagen, ein Computer kann lernen. Und ein kleines Beispiel, was auch eben von uns gemacht worden ist, was sehr berühmt worden ist in letzter Zeit, ist diese Detektion von Giftigkeit, also festzustellen, ob ein Molekül giftig ist. Wir sind ja ständig von irgendwelchen so chemischen Strukturen umgeben, die kommen immer wieder vor, nicht nur in Medikamenten, auch in Haushaltsprodukten, in Essen, Nahrungsmittel, andere Kosmetikartikel und so weiter. Und die Chemiker können so einen Stoff aufschreiben und dann im Normalfall müssten sie ganz viele biologische Experimente durchführen. Also im Normalfall wird jetzt praktisch dieser chemische Stoff in so eine Petrischale, wo menschliche Zellen oder irgendwelche anderen Zellen wachsen, da draufgeschmissen, dann wird geschaut, was passiert mit den Zellen. Sterben die? Oder, keine Ahnung, verfärben sie die grün oder irgendwas? Man kann auf jeden Fall aufgrund von diesen Experimenten dann beurteilen, wie giftig ist das Ding. Und da wäre es natürlich extrem interessant, wenn man sich diese ganzen biologischen Experimente, die sehr, sehr, sehr viel kosten und sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und zum Beispiel manchmal auch wirklich Tierversuche beinhalten. Also wenn diese ganzen Petrischalenversuche erfolgreich waren, sozusagen, ist nichts passiert, dann muss ich das noch Ratten geben und Affen und so weiter und irgendwann auch Menschen. Und da kann es aber auch einmal sein, dass was giftig ist. Wenn ich das vorher anhand von der chemischen Struktur schon sagen könnte, das wird einmal giftig sein, könnte ich die Umwelt sehr viel sicherer machen, könnte man sehr viele Experimente sparen und könnte vielleicht schneller Medikamente entwickeln oder andere Stoffe, weil ich viel Zeit mir spare und viel Geld mir spare und das anders investieren kann. Es ist auch wirklich so, dass es dauert 5 bis 10 Jahre, bis ein Medikament am Markt ist und der Großteil der Medikamente scheitert in den klinischen Phasen, weil solche toxischen Effekte auftreten. Deswegen wollte man da in einem großen internationalen Vergleich sozusagen schauen, wie gut kann man da diese Giftigkeit schon vorher sagen, das sind die Leute schon, da gibt es ganze Toxikologie-Communities, die ganze Toxikologie, dann Mediziner und so weiter, ich habe da auch Pharmazeuten natürlich, sind schon lange dran, solche Modelle zu bauen und haben schon 40 Jahre Erfahrung oder länger. Und da war es ziemlich überraschend, es ist sehr klein, aber es reichte, dass plötzlich so eine kleine Gruppe aus Linz, die sich überhaupt nicht auskennt, überhaupt nicht, stimmt auch nicht, aber die sich gar nicht auskennt in Medizin, keine 40 Jahre Erfahrung in Toxikologie, keine Erfahrung in Medizin, die gewinnen plötzlich diesen Wettbewerb und können am besten die Toxizität von chemischen Stoffen vorhersagen. Also das ist meine Gruppe, geleitet von Professor Hochreiter und mir und 2 Kollegen, die haben nicht mehr draufgepasst, die möchte ich auch noch erwähnen, Meier Thomas und Meier Andreas und Thomas Unterziner, die waren auch in dieser Gruppe. Und wir haben es gewonnen, es hat natürlich, war sehr komisch, weil man erwartet hat, weil man nicht erwartet hat, dass so ein Programmiererteam, das in Linz sitzt. Linz war schon mal, also Linz, Australien ist am Anfang überall gestanden, weil ich nicht einmal gewusst, woher wir kommen. Ist noch immer, also ich habe jetzt Anfang März, fahre ich zu einer großen Toxikologenkonferenz, da steht noch immer Günter Glambauer aus Linz, Australien. Okay. Also wie geht es, dass plötzlich die Linzer da gewonnen haben? Und die Sache ist, die Linzer haben Deep Learning genommen. Und das ist eben eine Technik, die etwa 2006 aufgekommen ist und die ein altes Konzept der neuronalen Netze, also ist ein Computeralgorithmus, der so ähnlich lernt wie unser Gehirn. Also die neuronalen Netze, die wir im Gehirn haben, die kann man künstlich am Computer nachbauen. Da gibt es auch Neuronen, es gibt Verbindungen, es gibt Signale. Und die neuronalen Netze hat es schon relativ lang gegeben, die sind schon in den 80er oder vorher vorgeschlagen worden. Und jetzt erst in den letzten 10 Jahren haben wir wirklich die schnellen Rechner, sodass man die Netze größer machen können. Die waren nämlich sehr, sehr klein am Anfang. Unser Netz aus Neuronen im Gehirn ist natürlich riesig. Und jetzt kann man auch so riesige Sachen machen. Und zusammen mit großen Datensätzen. Früher hat man vielleicht kleine Datensätze gehabt, da waren mal vielleicht 50 Personen drinnen oder man hat die DNA oder die Gene von 10 Personen sequenzieren können. Jetzt mittlerweile kann man die ganzen Genome von tausende Personen sequenzieren, hat, keine Ahnung, tausende Bilder im Internet, die zum Beispiel irgendwas zeigen und so. Also jetzt ist das Zeitalter der großen Datensätze, man kann die auch speichern. Wenn man zurückdenkt, wie viele Bilder hat man in den 90er Jahren speichern genau vom Computer. Jetzt kann man Millionen von Bildern speichern. Und deswegen dieser Zusammenhang, jetzt hat man schnelle Rechner, großen Datensätze und jetzt hat dieses neue System super zusammengepasst mit den neuronalen Netzen. Ich werde versuchen, heute ist das Einzige, wo ein bisschen was Technisches erklärt, dann wird es wieder ein bisschen lockerer. Ich werde versuchen, ein bisschen dieses Prinzip zu erklären. Also es heißt tiefes Lernen, weil es mehrere Schichten, die Neuronen sind in mehreren Schichten organisiert und diese Schichten lernen dünne Repräsentationen. Dünn, das ist ein Ausdruck aus der Statistik. Das heißt, dass ein Vektor, also ein Abfolge von Zahlen, sehr, sehr viele Nullen hat. Also etwas ist sparse kodiert, sagt man, oder dünn kodiert. Wenn sehr, sehr viel ausgefüllt ist, sehr viel nicht Null, dann ist das eine dichte Repräsentation. Also man lernt mehrere Ebenen von dünnen Repräsentationen. Es kommt nachher nochmal ein bisschen klarer. Und je höher die Schicht, desto schwierigere Konzepte werden gelernt von diesem Algorithmus. Werde ich auch nochmal erklären. Und das ist ein Hauptproblem von dieser Sache ist, das Lernen ist ganz, ganz schwierig, weil die Information durch die Schichten durchfließen muss. Und der Institutsvorstand von uns, Professor Hochreiter, hat dieses Problem schon Anfang der 90er Jahre erkannt und auch für bestimmte Fälle gelöst mit LSTM, Long Short Term Memory. Das ist, ja, bitte. Genau, hierarchisch. Neuronen sind hierarchisch geordnet. Kommt dann gleich. Ich plaudere das nicht vor. Aber es gibt Neuronen Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3 und so weiter. Genau, dieses LSTM ist zum Beispiel bei jedem Android-Handy jetzt eingebaut für Spracherkennung. Also wenn man irgendwie einen Fehlbittesucher bei Google, bla bla bla, in Android-Handys ist LSTM, das 1990 Professor Reuter in seiner Diplomarbeit schon hineingeschrieben hat, implementiert. Momentan ist es so, dass alle IT-Giganten, Google, Facebook, Baidu und so weiter, die setzen alle auf Deep Learning. Also wenn, die haben riesige Gruppen mit Deep Learning, nehmen das für alle möglichen Sachen her. Baidu, wenn das nicht wer kennt, das ist praktisch das in China das Google. Google darf in China, glaube ich, nicht angeboten werden, da hat sich Baidu draufgesetzt. Amazon, Microsoft und so weiter arbeiten alle mit riesigen Deep Learning Gruppen. Die sehen das wie als zentrale Technologie für die Bildverarbeitung, Spracherkennung, überhaupt Informationen zu strukturieren und irgendwas zu erkennen. Also da ist jetzt der totale Hype. Dieses DeepMind Startup ist für 400 Millionen Dollar verkauft worden, von Google gekauft worden. Ein paar andere Sachen, das Deep Learning war auch, also ist aus 2013 das Durchbruch des Jahres von MIT Technology Review, es war in New York Times, auch in normalen Zeitschriften ist das schon kommen, nicht nur, und wissenschaftliche Artikel waren sowieso, also es gibt tausende wissenschaftliche Veröffentlichungen, die Deep Learning Methoden hernehmen. Jetzt ein bisschen zur Methode, also das, ich habe noch einmal, das ist nur symbolisch, so, das wäre sozusagen ein neuronales Netz, ein Neuron in unserem Gehirn, und das empfängt verschiedene Signale von anderen Neuronen und sendet dann vielleicht ein Signal weiter. Und sowas kann man im Computer nachbauen. Ich kann sozusagen so kleine diese Neuronen repräsentieren im Computer und dann immer weiter schicken. Das heißt, ich habe verschiedene Schichten von Neuronen. Das ist das Einzige, was technisch ist und wo Formeln kannst. Also es kommen nie wieder Formeln. Das sind diese Schichten, da war die Frage schon dazu. Und es gibt eine unterste Schicht, das ist die Eingabe. Da kommt jetzt zum Beispiel die Beschreibung des Gegenstands rein. Wenn meine Gegenstände, um die es geht, zum Beispiel Bilder sind, dann kommen da die Pixel rein. Wenn ich, so wie in der Bioinformatik, wenn ich da zum Beispiel eine chemische Verbindung habe, dann kommt die Beschreibung der chemischen Verbindung rein. Oder vielleicht kommt da auch die DNA von einem Krebs rein. Irgendwas, was mich interessiert. Das wird da reingesteckt und dann gibt es Verbindungen mit versteckten Neuronen, heißen die kriegen Informationen und das ist im Prinzip dieser Vektor, der reinkommt, diese numerische Beschreibung, wird multipliziert mit einer Matrix. Dann kriege ich die Werte in der nächsten Schicht. Dann wird eine nicht-lineare Transformation angewendet, was immer das ist. Dann wird es wieder weitergeschickt in den nächsten Layer, in die nächste Ebene und weiter bis ganz oben. Und oben habe ich meine Ausgabe. Und was ist das? Das ist zum Beispiel ein Bild. Die Ausgabe sagt man, hier ist ein Hund auf dem Bild oder kein Hund. Oder bei Krebs vielleicht oder bei DNA wäre Ausgabe 1 zum Beispiel, wenn das ein gefährliches Gen ist, zum Beispiel krebserregend oder nicht krebserregend. Also da oben ist das, was mich interessiert. Das kommt da bei dem Netz raus. Und da wird die Information durch diese Schichten durchpropagiert. Das ist jetzt ziemlich schwierig. Jetzt kommt es ein bisschen detaillierter. Wenn ich zum Beispiel Bilder klassifiziere, ist es ganz häufig, dass man ein Bild hat und man möchte wissen, was drauf ist. Hier ist zum Beispiel das Beispiel der Gesichtserkennung. Sie kennen das ja vielleicht alle, wenn man ein Bild im Internet hochlädt oder sogar das ist auch schon in manchen Fotokameras schon implementiert. Man kriegt so ein Kastel rund ums Gesicht. Also Gesicht erkennen in einem Foto ist ein typisches Beispiel, an dem Google, Facebook alle interessiert sind. Und da wird Deep Learning hergenommen. Und was passiert da? Die unteren Schichten erkennen Kanten und Kleckse und so weiter. Also in den unteren Neuronen, die drin sind darauf spezialisiert, Kanten zu erkennen. Oder irgendwo ein Klecks. Die Neuronen in der nächsten Schicht, hier haben wir die zweite Schicht, die setzen dann die Kanten und Kleckse zusammen zu Nasen, Ohren, Augen und so weiter. Und dann wird es immer noch komplexer. In der nächsten Schicht, in der dritten Schicht, werden diese Augen, Nasen und Ohren zu Prototypgesichtern zusammengesetzt. Und das habe ich vorher gemeint mit immer komplexere Abstraktion. Ja, also am Anfang ganz einfache Sachen wie Kanten, ein bisschen schwierigere Sachen, Nasen, Ohren, Augen und noch einmal schwieriger Gesichter, Prototypgesichter. Das ist also, was so ein künstliches neuronales Netz wirklich aus Bildern lernen. Wenn ich ihm die Aufgabe gebe, lernen, wie ein Gesicht ausschaut, dann lernen die Neuronen, diese einzelnen Informationen zu erkennen.
Darf ich da gerne was fragen? Aber die Ebenen an sich, die muss der Programmierer vorgeben. Der muss definieren, kümmert sich zuerst um die Linien, um die Kanten und dann definiert sowas wie ein Ohr, ein Auge und
genau. Also die müssen voraus. Das lernt, also was es genau lernt, ich lege die Architektur fest, ich sage, wie viele Neuronen gibt's. Da kann ich aber sehr viele einfach eingeben. Sehr viele ist immer gut. Also es ist nicht so wie da zum Beispiel 10, sondern es ist mehr so wie 4000 oder so. Und dieses W, was da ist, also diese, wo die Signale weitergeleitet werden, an welches Neuron, das ist das, was man lernt. Ja? Also das Einzige, was hier angepasst wird, sind diese Ws, Matrizen, die sagen, welches Neuron kriegt Information von welchem Pixel. Das heißt, dieses Neuron kriegt zum Beispiel von dem, vom dritten und vom siebten Pixel und so, und das ist in Wirklichkeit eine Kante. Also was ich lerne ist, und das ist auch im Gehirn so, die Neuronen lernen, von welchen anderen Neuronen sie Information bekommen. Und das ist das, was der Algorithmus lernt.
Da hinten gibt es eine Frage. Kommt man bitte ein Mikrofon haben?
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sind die verschiedenen Layer nicht mit verschiedenen Informationen in Form von einem Filter gespeichert, sondern sind verschiedene Methoden, die jeweils abstrakter.
Man könnte es auch als Filter bezeichnen. Also Kantenfilter unten sind ganz einfache Filter und oben werden sie immer schwieriger.
Und gibt es da Rückkopplungsschleifen? Wie zurück auf Feld 1, zeige ich mir das neu? Oder?
Ja, aber es ist ein bisschen komplexer kodiert, aber sowas, so eine Regel könnte da drinnen sein, irgendwo in dem Ding. Also es ist ein bisschen, für Bilderkennung ist das Ganze ein bisschen schwieriger, aber das können wir vielleicht nachher nochmal besprechen.
Da gibt es gleich noch eine zweite Frage. Ja. Hier zu meiner Linken.
Ja, ich habe zwei Fragen. Das erste, wie muss man sich diese Neuronen rein physisch im Computer
vorstellen? Also eine Zahl. Also das kann zum Beispiel jedes Neuron aus Klasse, also jedes Neuron hat ein Input, das weiß also Gewichte, ich weiß, von welchen anderen Neuronen ich was bekomme und ich gebe dann die Information weiter in Form von, also ich kann das implementieren einfach aus Vektoren und Matrizen. Das ist einfach eine Zahl im Computer. Im Computer ist ein Neuron als Zahl kodiert sozusagen.
Ja. Und das Zweite, also ja. Es werden sozusagen die Verbindungen
gelernt
genau. Quasi. Und ist es so wie quasi im Hirn, je mehr da durchgeht, je öfter also desto fixer wird die
Verbindung. Ganz genau. Also am Anfang ist alles relativ zufällig und dann werden gewisse Verbindungen immer stärker. Das Gehirn lernt genauso. Das sagt, diese Verbindungen muss ich verstärken. Jetzt weiß ich, dass ich von dem Neuron, und genau sowas passiert da. Der Lernalgorithmus selber ist auch sehr berühmt, heißt Backpropagation, ist Gradientenabstieg, also im Prinzip Minimalstelle von einer Funktion finden. Das heißt, ich zeige immer wieder ein Bild her, und das zum Beispiel, wo ein Gesicht drauf ist, gegen Bilder, wo kein Gesicht drauf ist. Und wenn das Netz sagt, also ich zeige jetzt ein Bild, wo ein Gesicht drauf ist, und das Netz sagt, da ist aber keines drauf, dann korrigiere ich den Fehler und adaptiere diese Gewichte ganz leicht. Verändere die ein bisschen, sodass beim nächsten Mal vielleicht gut geht. Und jedes Mal, wenn ich ein Bild durchschicke und das Netz etwas falsch mache, dann passe ich das wieder ein bisschen an, sodass das nach und nach lernt. Und da schicke ich ganz viele Bilder, deswegen Big Data. Je mehr Bilder ich ihm zeige, wenn ich ihm Millionen Bilder mit Gesichtern zeige und ein paar Millionen ohne Gesichter, dann lernt er die Unterschiede.
Entschuldigung, bitte. Mikrofon.
Ändern sich die morphologisch auch, die Layers wie im Gehirn? Oder?
Das ist momentan so. Es gibt auch, auch eine schwierige Frage. Im Prinzip ist es, ich sage es mal ein bisschen falsch, das ist eigentlich fix, wie viele Neuronen, wie viele Schichten ist eigentlich fix. Man stellt es oft ein, man passt es sozusagen an die Dinge, aber es gibt auch adaptive Netzwerke, die das während dem Lernen anpassen und dazu, Neuronen löschen und dazufügen können. Danke für die Fragen, das war sehr hilfreich und hat es gut erklärt. Ein anderes Beispiel wäre, ist auch ein bisschen klein, dass man ein Bilder kategorisieren muss, nicht nur ob ein Bild, ob ein Gesicht drauf ist oder ob ein Auto drauf ist oder ein Elefant oder ein Sessel. Und genauso würde man hier ganz unten, der einfachste Layer, der unterste, würde lernen wieder Kanten und Kekse und so weiter. Der nächste Layer, zweite Layer hier, würde wieder, das kennen wir schon, Nasen. Und hier würde man Autoreifen so lernen oder hier bei Elefanten so Stücke von Rüsseln oder Ohren. Und die werden dann wieder weiter oben zusammengesetzt zu ganzen Autos, Prototyp-Autos. Ein Auto ist nach rechts, schaut nach links, vielleicht vor der Ansicht und auch Prototyp-Elefanten. Die Sache Google hat das zum Beispiel eingesetzt, um die Orte von Hausnummern auf der französischen Karte zu mappen, also festzulegen. Das heißt, was die gehabt haben, ist sozusagen die Satellitenbilder, sie wissen welche Straßen, aber sie haben nicht genau gewusst, wo die Hausnummern, zum Beispiel Hausnummer 3660, wo in dieser Straße ist es genau. Und Google, die haben nur was gehabt, diese Street View Images, wo sie mit den Autos durchgefahren sind und von in jeder Straße Fotos gemacht haben. Und also wenn man jetzt ohne Computer das machen würde, müsste man jetzt alle Bilder durchschauen, die Hausnummern raussuchen und dann auf der Karte einzeichnen, hier ist zum Beispiel 3660. Da bräuchte man ein Team von 100 Leuten, die ein paar Monate dran arbeiten. Der Algorithmus hat gelernt, Hausnummern zu erkennen, mit einer extrem niedrigen Fehlerrate, die hat man toleriert, also die Fehlerrate war unter 0,1%. Hausnummern sind richtig erkannt worden und innerhalb von 2 Tagen ist ganz Frankreich, sind alle Hausnummern auf der Landkarte gemappt gewesen. Man hat genau gewusst, wo jetzt jedes Haus steht. Mit einer kleinen Fehlerrate nur, aber ja. Was auch natürlich interessant ist für die Autobauer, Erkennung von Straßenschildern. Hat es auch einen internationalen Wettbewerb erkannt. Wie kann ich gut Straßenschilder erkennen? Natürlich hat ja auch Deep Learning gewonnen. Es wird in Zukunft so sein, die Autos werden... Ich muss eh noch nicht aufhören. Okay. Es wird, ich glaube, ich muss am Schluss ein bisschen runterspringen. Die Autos werden in Zukunft mit einer Kamera ausgestattet sein, die Umgebung absuchen, auch die normalen Autos, nicht nur die Self-Driving Cars, und die werden Schilder erkennen können. Also die nächste Generation von Autos, die in 3 bis 4 Jahren auf den Markt kommen, werden Kameras haben. Und es ist relativ einfach, sozusagen die Straßenschilder zu erkennen, aber um da Regeln festzulegen, war schwierig. Deep Learning hat das automatisch gemacht und hat Straßenschilder extrem gut auseinandergekannt. Und das Coole war, Deep Learning hat Straßenschilder besser auseinandergekannt als ein Mensch. Die Performance war besser als menschlich. Also es ist zu klein hier. Der Mensch hat 98,8 richtig gemacht und das beste System war von einer Gruppe in der Schweiz 99,4% richtig. Wie kann das sein, dass das besser ist wie ein Mensch? Ein Mensch, der konzentriert sich zum Beispiel sehr stark auf das Straßenschild. Es kann sein, dass einmal ein Straßenschild verdeckt ist und ich das nicht sehe, dann sagt der Mensch vielleicht, ihr kennt es einfach nicht. Der Computer sieht vielleicht, dass auf dem Bild noch irgendwo eine Baustelle ist oder so und sagt, ja, bei Baustellen ist oft der 30er und sagt dann, muss wahrscheinlich ein 30er Schild sein. Also der Computer nimmt diese Umgebung und alles mit.
Entschuldigung, bitte Mikrofon.
Wurde da die Zeit berechnet, in der die Reaktion erfolgt?
Nein.
Überhaupt die Tatsache, dass man...
Dass man, also es geht sehr schnell, also wenn ich so ein Bild reinbekomme, der Computer kann in Millisekunden sagen, da ist das drauf, Zeit spielt doch keine Rolle, wie lange es an Menschen Zeit gegeben haben, um das zu erkennen, weiß ich nicht. Aber die Menschen haben sind durch. Bitte? Gesetzlich, ja. genau. Ja, aber ja. Das muss ich auch noch sagen, also es gibt vorher sozusagen einen Lernprozess, wo ich dem Computer die Bilder mit den tatsächlichen Labels, also mit der tatsächlichen Etikettierung sagen muss, das ist zum Beispiel ein 30er Schild und dann lernt der Computer dieses Einstellen von diesen Gewichten. Das dauert oft Tage oder Monate, aber wenn ich das dann habe und es fertig trainiert ist und ich dann anwenden muss, dann geht es in Millisekunden. Dann kann ich neue Bilder innerhalb von Millisekunden sagen, da ist das drauf.
Darf ich da gleich eine kritische Frage anfügen?
Sicher.
Wenn ich durch eine Gegend fahre und sehe, dass da eine Baustelle ist, habe ich doch eigentlich auch meine Erfahrung und mein Hirn, um zu wissen, dass ich langsamer werden muss. Genau. Das ist Theorie, das stimmt schon, aber mein Problem mit all diesen Dingen ist, dass wir mehr und mehr dazu angeleitet werden, gar nicht mehr das Hirn zu verwenden, weil wir eher Kaskel haben.
Genau, ja. Es ist so, ich finde es auch nicht gut, was die Autobauer so im Kopf haben, auf Self-Driving Cars, obwohl sie sehr sicher sind, aber ich bin da selber noch skeptisch. Ich präsentiere halt hier die Arbeit, wie es momentan der Stand der Wissenschaft ist, nicht, also wir sind ein bisschen voraus der Industrie sozusagen, die Wissenschaft zeigt das auch, was ist möglich, bis das dann wirklich in den Autos drinnen ist, wird es noch ein bisschen dauern, aber alle Autobauer sind schon dran, das zu machen.
Ich glaube, hier geht es vor allem um die Stärke der Methode zu zeigen, also sozusagen die...
Was man macht, ja, also es interessiert mich auch natürlich, was man macht, aber ich versuche bei dem Vortrag mal nur zu zeigen, was sozusagen alles möglich ist. Ob man es machen sollte oder nicht, ist wieder was anderes. Ganz berühmt ist auch diese Aufgabe, und zwar sind es Bilder aus dem Internet, die man in 1000 Kategorien kategorisieren muss. Das heißt, ich bekomme ein Bild und der Computer muss sagen, was ist drauf. Zum Beispiel hier muss er sagen, okay, da ist eine Milbe drauf oder ein Containerschiff. Es gibt 1000 Kategorien und es sind wirklich schwierige Sachen dabei. Also eine Rikscha erkennen oder ein Friseurgeschäft und so weiter. Also hier sind ein paar Beispiele. Zum Beispiel ein Leopard ist gut erkannt worden. Das ist sozusagen das Bild darunter, ist das, was das Computersystem erkennen hätte sollen. Und hier sind die 5 Kategorien, die das Computersystem, das Deep Learning System vorgeschlagen hat, gerankt. Das oberste ist das, was das Computersystem gesagt hätte, dass es am ehesten ist, dann das zweitbeste, drittbeste. Also in diesem Bild hätte es gesagt, das ist ein Leopard. Wenn es kein Leopard ist, das zweitbeste, mein zweitbeste Guess, mein zweitbeste Rat des Spiels ist Jaguar und so weiter. Hier ist alles gut gegangen. Hier bei diesem Bild zum Beispiel, da war gefragt, ob dieser Kühlergrill sozusagen war gefragt und nicht, das System hat gesagt, das ist ein Cabrio, aber gefragt wäre gewesen, sozusagen diesen Kühlergrill zu erkennen. Genauso wie hier ist auch schief gegangen, und zwar wollte hier, das ist also das, was eigentlich hier gelabelt war, dieses Bild war, sollte Kirsch, also zeigt Kirschen. Und das Computersystem hat, nein, ich sehe hier einen Dalmatiner. Was ja. Aber Kirsche kommt gar nicht vor, also hier würde es als Fehler gerechnet, vom Computersystem würde es jetzt als Fehler gerechnet. Weil es die...
Eine Frage,
ja?
Oder? Kann man das irgendwie ausnutzen, dass man es zum Beispiel austrickst, diese Erkennung, dass man zum Beispiel, weiß nicht, irgendeine Werbung als Dalmatiner kategorisieren lässt oder so? Also dass irgendwelche Werbefirmen das überlegen, dass irgendwie False Positives machen oder so?
Habe ich noch nichts davon gehört, wird vielleicht einmal kommen, aber momentan ist es so, dass die Systeme unter sehr kontrollierten Bedingungen lernen. Das heißt, dieser Datensatz sind 1,2 Millionen Bilder, kannst du dir schon mal vorstellen, also mit Labels, ist schon mal über 1 Terabyte sozusagen auf der Festplatte, von dem lernt es. Ein System lernt ungefähr ein paar Monate lang. Und diese 1,2 Millionen Bilder sind von sehr vielen Leuten per Hand gelabelt worden. Also da hat man irgendwelche Teams angeheuert, die wirklich, jedes Bild ist ein paar Mal gelabelt worden und so, die wirklich, irgendwann hat sozusagen mal ein Mensch sagen müssen, da ist jetzt die Kirsche drauf. Und das ist dann noch einmal kontrolliert und noch, also um so einen Datensatz herzustellen, mit den korrekten Labels brauchst du so schon mal sehr viel Handarbeit am Anfang. Dann, jetzt natürlich, jetzt wo das System läuft, jetzt kannst du diese Milliardenbilder, die im Internet herumschwirren, super kategorisieren.
Wie reagiert das Netzwerk oder das Deep Learning auf völlig unbekannte Objekte? Nehmen wir mal die Straßenschilder.
Ja.
Jetzt überblicke ich ein Stoppschild mit dem
Warhol-Porträt
von der Marilyn Monroe.
Ja.
Und mein Google Car fährt auf dieses Schild der Marilyn Monroe zu. Complete unknown object.
Das kann er sagen.
Beschleunigt er dann oder bremst er?
Genau, diese Output-Neuronen werden nicht stark ausschlagen. Die werden alle ganz, ganz niedrig sein.
Ja.
Das von den niedrigsten nur ein bisschen am höchsten ist, das wird es dann sagen. Er wird es vielleicht noch sagen, es ist ein 30 Schild oder
so. Er wird sagen, ein Gesicht ist das.
Oder? Ja, man kann einfach eine Regel dann einprogrammieren, wenn alle Neuronen unter einem bestimmten Schwellenwert bleiben, dann sagt er unbekannt. Sowas lässt sich leicht machen. Also ich habe mir das angeschaut, wir haben da mitgetan bei diesem Wettbewerb die Fehlerrate 2010, 2011 war noch relativ hoch, war über 22,5%. Und da hat noch niemand Deep Learning hergenommen. Im Jahr, wo zum ersten Mal Deep Learning hergenommen, also ihr müsst euch vorstellen, diesen Imaging Sachen an dieser Erkennung und Klassifikation, da arbeiten riesige Teams, die sich mit Bildverarbeitung beschäftigen, ja schon jahrelang dran. Und die haben sich ganz, ganz langsam angenähert an die 20%, haben sich schon gefreut, waren endlich, wenn wir noch ein paar Jahre dann hinarbeiten, kommen wir endlich unter 20%. Plötzlich sind wir wieder zu einer Gruppe mit Deep Learning gekommen, zack, geht es auf 15% runter. Im nächsten Jahr nur mal 2013 und heuer im Herbst, November, jetzt sind wir bei 4% und das ist schon so gut wie ein Mensch das vorhersagen kann. Ich selber wäre viel, viel höher, weil unter den 1000 Kategorien sind ungefähr 70 verschiedene Hunderassen und ich kenne kaum, ich kenne vielleicht 4 verschiedene Hunderassen. Also ich hätte eine Fehlerrate von, weiß nicht, selber 15% oder so. Das System hat etwa 4% Fehlerrate noch und der Mensch hat auch ungefähr 4%. Das ist wieder ein anderes Beispiel. Man kann auch sozusagen in Videos Objekte erkennen und auch sagen, das System kann auch sagen, was die macht. Hier zum Beispiel muss das System erkennen, wie ist auch Deep Learning angewandt worden, wo sind Autos, was machen die? Und da kann man zum Beispiel sagen, dieses Auto steht, parkt oder dieses parkt geradeaus oder dieses Auto fährt gerade irgendwo hin. Das Interessante daran, die beste Gruppe, die hier dran gearbeitet hat, ist in China und arbeitet zusammen mit dem Sicherheitsministerium in China. Das heißt, die können ganz gut über Videos verschiedene Objekte verfolgen. Das war jetzt ein bisschen seltsam. Was ich eh schon erzählt habe, da springe ich jetzt ein bisschen schneller drüber, diese Spracherkennung in den Handys ist auch Deep Learning, das System, das Professor Hochreiter schon Anfang der 90er vorgeschlagen hat und jetzt sehr, sehr berühmt, das in allen Android-Handys eingebaut. Computer können also hören, aber Computer können nicht nur hören, sie können auch die Sätze verstehen. Und zwar hat man versucht, herauszufinden, ob der Computer verstehen kann, ob ein Statement positiv oder negativ war. Das heißt, das hat man so gemacht, man hat verschiedene angeschaut, wann ein Film rausgekommen ist, diese Beschreibungen von Film, Reviews, die dann rausgekommen sind. Und der Computer hat sagen müssen, war diese Beschreibung des Films, ist die eher, sagt die eher, dass der Film gut war oder eher schlecht war. Und das ist ein Satz zum Beispiel, this film doesn't care about cleverness, wit or any other kind of intelligent humor. Selber muss man es einmal lesen und braucht ein bisschen, ob man checkt, okay, ja, das ist eigentlich negativ. Und hier kann der Computer mit einer ganz, ganz geringen Fehlerrate schon sagen, war dieses Statement positiv oder negativ gemeint. Also sogar verstehen kann der Computer. Da fällt mir natürlich immer die Geschichte dazu ein, dass Facebook auch sehr gut die Menschen versteht, nämlich wenn die zu später Nachtzeit verwackelte Fotos hochladen wollen, dann sagt Facebook, bist du sicher, das ist vielleicht ein Foto, das du dann irgendwann bereust. Also Facebook warnt einen davor, wenn man ein betrunkenes Foto von sich selbst hochladen will. Ja, vor sowas warnt er vielleicht auch. Ja. Computer kann mit Deep Learning auch schreiben. Und zwar hat man in dieser Aufgabe war, ein Bild, das er hinbekommt, dafür eine Caption, also eine Beschreibung, ein Etikett herzustellen. Und der Computer hat dieses Bild von einem Mann mit der Gitarre nie gesehen und es unterschreibt und sagt, ein Man with a black shirt playing guitar. Also es hat irgendwo auf anderen Bildern schwarze T-Shirts gesehen, auf anderen Bildern Gitarren, lernt es zu erkennen, Menschen, und es kann da hinschreiben, ein Mann mit einem schwarzen Shirt spielt Gitarre. Es kann auch manchmal schief gehen, wieder, hier zum Beispiel, Boy is doing backflip on wakeboard. Er hat kein Wakeboard, er macht einen Backflip, macht einen Rückwärtssalto. Er hat aber kein Wakeboard, aber wie kommt er? Weil das Wasser im Hintergrund ist, darum glaubt das Computersystem, der hat wahrscheinlich ein Wakeboard. Also es kann natürlich Fehler geben. In dieser Aufgabe hat man dann auch Menschen sozusagen Bildbeschreibungen machen lassen und in einem von 4 Fällen bevorzugt man das vom Computer generierte Etikett gegenüber eines von einem Menschen generierten Etikett. Also der Computer kann es relativ gut. Wenn Menschen Etikettierung machen, ist es schon noch besser, aber in 25% der Fällen ist es vom Computer sogar schon besser. Man kann so einem Netzwerk auch Fragen stellen dann über so ein Bild, zum Beispiel beim linken Bild, was ist Gelbes auf diesem Bild? Der Computer antwortet Bananen. Oder im Mitten, man kann auch sehr komplexe Fragen stellen. Was ist am Gras außer der Person? Und es antwortet die Schafe. Also das Computersystem, Deep Learning System, versteht auch sehr komplexe Fragen. Ich glaube, da ist wieder was schiefgegangen ist. Genau hier zum Beispiel. What is the dog doing? Was macht der Hund im linken Feld? Und, surfing in the sea. Ja. Okay. Ja, da springen wir drüber. Das wäre auch was schiefgegangen. Da glaubt auch das ja. Und jetzt schließt sich ein kleiner Kreis. Ich habe am Anfang gesagt, Arthur Semmel hat versucht, ein Damespiel, ein Programm zu schreiben, das Dame spielt. Und mittlerweile ist es so, mit Deep Learning kann man, also das letzte Woche rausgekommen, es hat ein Computersystem das Spiel Go gelernt. Also ich kann es selber nicht, aber man versucht mit den Steinen, irgendwie die Steine vom anderen so einzukreisen. Es ist ein relativ komplexes Spiel. Ist, glaube ich, in Asien ein bisschen beliebter wie bei uns. Und da gibt es professionelle Spieler. Und so eine künstliche Intelligenz hat letzte Woche in 5 Spielen hintereinander 5-mal einen professionellen Go-Spieler geschlagen. Von Schach, ja?
Komplexes Go-Spiel nicht, was die Regeln betrifft, weil das ist vollkommen von einfach. Aber
von der Anzahl der Kombinationen. Das
Spielen ist sehr komplex.
Genau. Aber die Kombination. Danke. Ja. Also die Anzahl der Kombinationen ist sehr komplex. Von den Regeln ist es relativ einfach. Ja. Ein Beispiel von einer, ja, man kann das von einem biologischen Bereich eher, ein System, das Hautkrankheiten erkennen kann. Und zwar hat man, es gibt eine öffentliche Datenbank, die haben Dermatologen angelegt, 23.000 Bilder von Hautkrankheiten, von 23 verschiedenen Hautkrankheiten. Das ist auch so gefährliche Sachen wie Melanome sind zum Beispiel drinnen. Das ist sehr gut, wenn man die früher kennt. Das Computersystem kann Hautkrankheiten sehr gut erkennen, und zwar ein zufälliges System würde eine von 23 Kategorien zufällig sagen, das heißt, die hätte, oder eine von 25 Kategorien, das heißt, das hätte ungefähr 4% Erfolgsrate. Ein typischer Medizinstudent hat hier eine Erfolgsrate von 50%, also anhand von einem Bild kann ein normaler Mediziner kann 50% dieser 23.000 Bilder richtig kategorisieren. Die richtige Hautkrankheit antworten. Ein Dermatologe ist ein bisschen besser, der hat 60%. Das Deep Learning System hat 64%. Was noch dazu kommt, das ist eine Arbeit, die 3 Masterstudenten für ein Seminar angefertigt haben. Die haben das innerhalb von 2 bis 3 Monaten, haben sie ein Computersystem gemacht, das besser ist als Dermatologen. Jetzt Sachen, die wir gemacht haben, und zwar wir haben. Darf ich noch ein bisschen reden? Ja, okay. Aber ich habe eine Zeit.
Bitte.
Für uns, wir haben sich vor allem beschäftigt mit Medikamentenentwicklung und Toxizität. Das Problem ist eben oft, habe ich ja schon erklärt, in der Entwicklung von Medikamenten, dass die oft so giftig sind, dass sie irgendwo ausscheiden. Das heißt, bei uns sind keine Bilder, ich habe fast nur Beispiele mit Bildern gebracht als Eingabeobjekte. Wir haben keine Bilder. Bei uns sind die Eingabeobjekte diese chemischen Verbindungen, kleine chemische Verbindungen, die meistens aus Medikamenten sind. Es gibt auch andere Medikamente, es gibt auch Antikörper und so und auch Peptide, aber vor allem die meisten Medikamente, die im Markt sind, sind so kleine chemische Verbindungen, wie ich hier abgebildet habe. Und im Normalfall will man dann zum Beispiel bauen, also ein Molekül, dass es in irgendein Eiweiß passt. Zum Beispiel ein Krebs hat auf bestimmte Eiweiße, zum Beispiel Growth, das sind Wachstumsfaktoren, mit denen treibt der Krebs die eigenen Zellen immer an, weiter zu wachsen. Wenn ich jetzt ein Molekül bauen kann, das dieses Eiweiß blockiert, dieses Wachstumseiweiß blockiert, dann kann ich den Krebs vielleicht ausschalten. Das heißt, in der Pharmazie ist sozusagen, ich habe ein Eiweiß und versuche ein kleines Molekül zu bauen, das irgendwo andocken kann und das entweder blockieren kann oder irgendwie verändern oder vielleicht manchmal sogar aktivieren. Das heißt, ich muss vorhersagen, wird ein so ein kleines Molekül an ein Eiweiß binden oder wird es einen therapeutischen Effekt haben? Und wenn ich nebenbei gleich noch vorhersagen kann, es wird giftig sein, entwickle es gar nicht weiter, ist super natürlich. Man will also nicht nur sagen, wird es ein kleines Detail noch, also ich will nicht nur sagen, dieses Molekül wird an das Eiweiß binden oder nicht, sondern ich möchte auch ein bisschen die Dosis vorhersagen. Warum ist die Dosis wichtig? Man hat so diese Kurven. Ein kleines Beispiel, also wenn ich die Dosis erhöhe, dann steigt die Wirkung. Das ist relativ natürlich für uns. Wenn wir zum Beispiel irgendwas essen, was uns zu wenig würzig ist, geben wir ein bisschen mehr Salz rein, dann steigt diese Eiweiße im Mund den salzigen Geschmack, die uns salzigen Geschmack sozusagen erkennen lassen. Die sprechen dann darauf an und ich schmecke es immer salziger, aber irgendwann habe ich so viel Salz reingeschmissen, dass es nicht mehr stärker wirkt und egal wie viel Salz ich noch drauf habe, es wirkt immer gleich salzig. Deswegen wird die Kurve dann immer flacher. Genauso ist es beim Medikament, ein Schmerzmittel. Ich habe irgendwelche Schmerzen, nehme ein Schmerzmittel, es wird weniger. Wenn ich immer Schmerzen habe, nehme ich noch eines und so weiter. Aber irgendwann, wenn ich schon 10 genommen habe, nehme ich es nicht mehr. Oder dann kann es eben schon passieren, sagen wir das Rot, dass ich bei einer gewissen Konzentration plötzlich ein toxischer Effekt auftritt, der vorher bei geringen Konzentrationen nicht aufgetreten ist. Ich nehme so viel von einem Schmerzmittel, dass plötzlich irgendeine Nebenwirkung auftritt. Deswegen möchte man auch wissen, in welcher Konzentration man ungefähr. Wir sagen nicht daher, es wird binden, sondern diese Konzentration ist ungefähr die, die ich geben muss. Eine bestimmte Bevölkerungsgruppe müsste jetzt immer aufschreien bei diesen Abbildungen und schreit nie auf. Sie wissen es schon? 15 Medikamente zum Beispiel. Bitte? 15 Medikamente? Gemeinsam, ja, sowas ist immer. Also, wir betrachten, das ist nochmal komplexer, ja. Na, aber eine Bevölkerungsgruppe, die glaubt nämlich, dass da diese Kurven nicht mehr unterm Steigen sind, fallen sind und da ganz am Schluss, da ganz, mit ganz kleinen Konzentrationen ganz stark raufgehen, das sind die Homöopathen. Danke, ja. Also
die Homöopathen sind übrigens nächste Woche
ein Thema. Das war ganz stamm. Deswegen bin ich heute drauf gekommen, weil ich gelesen habe, nächste Woche sind die Homöopathen. Ich wollte Ihnen schon was mitgeben. Also bei Milliarden von solchen Dosis-Wirkungskurven hat man noch nie beobachtet, dass da irgendwie am Schluss so ganz stark raufgegangen ist. Die waren immer monoton steigend.
Bitte merken und nächste Woche kommen.
genau, noch einmal zurück. Also warum haben wir zu diesem Wettbewerb, den wir gewonnen haben? Es ist ja darum gegangen, das ist Gott sei Dank für uns, also wir haben da sehr gute Systeme gehabt. Wir haben immer mit Pharmafirmen zusammengearbeitet, die haben natürlich das nicht veröffentlichen können, weil dann hätten sie ja den Vorsprung nicht gehabt gegenüber den anderen Pharmafirmen. Es ist Gott sei Dank dann vom amerikanischen Ministerium dieser Wettbewerb ausgeschrieben worden, wer kann am besten vorhersagen, ob ein Molekül giftig ist oder nicht. Das Gute ist, das ist wirklich unabhängig bewertet, also. Die alle Institute, private Firmen und so weiter haben da mitgetan und haben diese Vorhersagen gemacht. Diese TOX21-Community, das Milliarden-Dollar-Projekt dort, die haben das wirklich gemessen und dann verglichen, welches Institut hat es am besten vorhergesagt. Also eine schöne, unverzerrte Auswertung, wer ist da wirklich am besten. Und bei diesem Wettbewerb haben wir zeigen können, und warum hat das hier auch funktioniert. Jetzt kommt der Zusammenhang mit wir haben Deep Learning eingesetzt. Das war ein Vorschlag, den ich gemacht habe. Hey, nehmen wir das nicht für die Bilder her, wo es so gut funktioniert, sondern nehmen wir es für diese chemischen Verbindungen her. Warum funktioniert es da auch? Und zwar diese chemischen Verbindungen, die setzen sich auch so aus kleinen Substrukturen zusammen. Zum Beispiel kann da eine funktionieren, da ist irgendwo eine H-Gruppe, ein Sauerstoff und so weiter. Also so ein Molekül ist aus Teilstrukturen zusammengebaut. Und das ist genau, was ich vorher gesagt habe. Diese unteren Schichten erkennen diese kleinen Strukturen und setzen sie zu komplexeren zusammen. Genauso funktioniert, lernt das Netz auch Informationen über chemische Strukturen. Zuerst ganz unten lernt es diese ganz kleinen Sachen, lernt es, was macht der Stickstoff oder Kohlenstoff. Ja?
Eine Frage. Ja.
Was für eine Hardware habt ihr verwendet?
Ja, das kommt sofort. Okay. Also das ist eine PowerPoint-Version, die sofort auf Fragen antwortet. Rechts oben, Nvidia. Ganz kurz noch, also ich möchte den Satz von vorher noch fertig machen. Also die kleinen Strukturen werden zu größeren zusammengesetzt und die dann zu Prototypmolekülen. Und das Coole ist, diese neuronalen Netze haben mehrere Output-Units. Das heißt, ich kann alle toxischen Effekte gleichzeitig modellieren. Die meisten Methoden können immer nur einen Effekt. Tiefes Lernen kann alle. Das heißt, ich schicke das Molekül da durch und habe sofort alle möglichen toxischen Effekte und vielleicht auch alle anderen Effekte, die ich nebenbei nur modellieren kann. Und dieses gleichzeitige Lernen von vielen Aufgaben, das beeinflusst sich gegenseitig positiv. Wie haben wir das machen können? Wir haben heutzutage kann man das auf einem normalen Rechner nicht mehr, auf Rechnern mit tausenden normalen CPUs kann man das nicht mehr rechnen, man macht das mit Grafikkarten. Irgendwann ist man draufgekommen, ich habe so viele Vektor-Matrix-Multiplikationen und da gibt es diese Computerspieler, die haben das immer schon gehabt, weil nämlich beim Computerspielen da sind irgendwelche 3D-Objekte und die müssen gedreht werden und das ist auch immer Matrix-Vektor-Operationen. Und jetzt haben wir diese Grafikkarten den Spielern weggenommen, haben sie bei uns eingebaut und da rechnen wir jetzt diese neuronalen Netze. Nein, das ist Blödsinn. Also Nvidia baut mittlerweile schon eigene Grafikkarten nur für die tiefen Netze und die haben gar keinen Grafikausgang mehr. Das heißt, der Spieler unter unserem Team, das bin nicht ich, aber der hat sich gefreut. Wir haben nämlich von Nvidia 4 Grafikkarten beschenkt bekommen, jeweils zu ungefähr 5.000 Euro Marktwert. Der hat eine mit heimgenommen und wollte spielen, aber es hat gar keinen Grafikausgang. Also man kann es nur zur wissenschaftlichen Berechnung hernehmen. So viel zur Story. Also wir haben mit 4 Tesla K40 gerechnet. Mittlerweile haben wir 4 Titan X und eine M40, aber wir können noch einmal noch reden. Also wir haben sehr viele Grafikkarten, um das zu berechnen. Gut. Ja, das ist jetzt nur, also dieser Wettbewerb hat betroffen 12 verschiedene toxische Effekte. Das werde ich nicht mehr so genau erklären. Wir haben da fast alle, also den großen Bewerb und 2 Teilbewerbe und 6 kleinere Teilbewerbe. Also es gibt nicht nur toxisch oder nicht toxisch, sondern ein Beispiel wäre zum Beispiel, wirkt das auf den Androgenrezeptor? Das will man auch nicht. Androgenrezeptor ist sozusagen wie Testosteron, würde normal dahin passen. Wenn ich das Medikament und das die Nebenwirkung hat, dass es zufällig in den Androgenrezeptor passt, dann heißt das, es hat androgene Wirkung. Das heißt, ja, Bartwuchs und so weiter. Und das will man bei den meisten Medikamenten nicht. Sowas wäre zum Beispiel ein Beispiel für einen toxischen Effekt. Oder ein anderer toxischer Effekt wäre, was hat man noch, DNA-Damage. Also wenn ich weiß, dass das Molekül die DNA zerstört, dann wird es leicht krebserregend, das will ich auch nicht. Also verschiedene toxische Effekte, insgesamt 12 der wichtigsten. Und die haben wir da, diesen Wettbewerb haben wir mit diesem Deep Learning gewonnen. Also ich bedanke mich nochmal, freut mich, dass so viele da waren. Es ist ja super, dass es Fragen waren, es waren genau zum richtigen Thema Fragen, da habe ich ein bisschen länger reden können. Und ja, freue mich auf die Diskussion.
Danke. Vielen Dank. Also was auf jeden Fall angekommen ist, Deep Learning offensichtlich ein Riesenthema, auch international. Und ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, dass da in Linz wirklich ein Kompetenzzentrum besteht, das auch international Aufmerksamkeit
findet. Genau, wir haben den großen Vorteil gehabt, dass Professor Hochreiter seit den 90er Jahren eben da schon gearbeitet hat in dem Thema. Und wie das Deep Learning, die Erkenntnis gekommen ist, dass es so gut funktioniert, hat er schon einen Expertisenvorsprung gehabt, den er natürlich uns weitergegeben hat. Und durch das haben wir da sofort international weit vorn mitmischen können und das auch für neue Probleme eben sofort anwenden können. Und ja, es ist ja nicht so, dass das Deep Learning immer gleich ist. Da gibt's ja, also es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber es gibt ja verschiedene Methoden, wie man das macht, wo man es einsetzt, wie man das baut und wie man Sachen lernt. Es gibt immer wieder Verbesserungen.
So, Ihre Fragen. Dürft ihr suchen? Da hinten die erste Frage und dann geht's gleich dort weiter. Bitte.
Kann man dieses Deep Learning jetzt auch umlegen auf menschliches Lernen? Weil ich habe noch in Erinnerung, menschliches Lernen basiert auf den 5 Sinnen. Und quasi, wenn jetzt im EDV-Bereich Schnelligkeit der Trumpf ist, kann man das menschlich nachholen sozusagen?
Man kann sozusagen das Ganze jetzt nie, aber für bestimmte Aufgaben wird man wahrscheinlich Menschen mit Deep Learning ersetzen, wenn man jetzt eben viele Leute braucht, um irgendwelche Sachen automatisch zu etikettieren oder irgendwas zu schreiben, dann wird man solche Systeme einsetzen. Aber in Wirklichkeit braucht man auch Menschen, um am Anfang diese Datensätze herzustellen und so. Also ganz ersetzen kann man es nie. Aber ich glaube, ich habe die Frage falsch verstanden.
Kennst du das mal? Ja. Also ich habe jetzt nicht gemeint, dass man damit Menschen ersetzen kann. Ja. Das war also für mich jetzt naheliegend. Sondern kann man menschliches Lernen, kann man das aufgrund dieser Ebenen, auf dieser Layers schneller machen? Kann man es tiefer machen?
Tiefer. Ich weiß nicht, ob die, also es gibt diese ganze Community, die neuronale Netze Community, die sich wirklich mit biologischen neuronalen Netzen beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob die da sich was abgekupfert haben oder ob die jetzt sagen, das ist interessant für uns. Weil es könnte sein sozusagen, dass die Sachen, die unsere Netze, die künstlichen da lernen, ganz andere sind, die biologischen Netze lernen. Es sollte zwar von der Idee her ähnlich sein, aber ob ein Mensch wirklich so Kantendetektoren und Kleckse und so lernt, ist die Frage. Aber ich muss da eigentlich passen ein bisschen, also diese mit dem biologischen neuronalen Netz und mit der Community kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nicht, ob die da was geholt haben, sie Ideen und so weiter. Ob man das menschlich, dadurch das menschliche Lernen verbessern kann, kann ich nicht sagen. Vielleicht.
Da hinten noch mal eine Frage.
Bitte. Ja, Sie haben, ich möchte das Stichwort, es gibt ständig Verbesserungen aufgreifen.
Ja.
Einfache, aber doch sehr komplexe Frage. Kann man die neuronalen Netze und die sich selbst verbesserten Algorithmen auch dazu verwenden, dass das, was sie machen, nämlich die Entwicklung von neuen neuronalen Netzen selbst zum Thema des Erkenntnisprozesses zu machen?
Ja, Das könnte man auf jeden Fall versuchen, sozusagen, dass das Netz selber ja, über sich lernt, wie man neue Netze macht. Ja, also ich weiß nicht, ob das schon wer versucht hat, aber es ist eine gute Idee.
In der zweiten Reihe, bitte Mikrofon.
Achso, ich habe gerade gehört, ein Kollege von mir hat Jürgen Schmidhuber erwähnt, das ist auch ein berühmter Forscher, der dürfte das schon versucht haben. Ja, okay.
So. Ja, bitte. Frage 1. Es gibt ja das große Projekt, das menschliche Gehirn nachzubauen mit dem Computer. Ja. Also gibt es in diesem Projekt auch diese Deep Learning Methode. Und das Zweite, was ich fragen wollte, ich habe mich im Internet ein bisschen schlau gemacht über Ihr Thema und da ist mir ein Name aufgefallen, Sebastian Harrach, der diese ganzen Bestrebungen für maschinelles Lernen in einem Buch zusammengefasst hat, das sich Technikphilosophische Verortung nennt. Da geht es so in die Richtung, darf man das, was wird daraus und wie weit ist das Ganze auch ethisch zu betrachten?
Ja. Also die erste Frage, ich kenne dieses Projekt, wo man versucht, das ganze Gehirn zu modellieren. Ich weiß nicht, ob die Deep Learning, also die haben sind auf einer ein bisschen anderen Ebene unterwegs sozusagen. Aber mir scheint es, ich bin ein bisschen skeptisch, ob das ist wirklich sinnvoll ist, das ganze Gehirn mit aller. Also hier lernt man sozusagen für spezielle Aufgaben, das zu lösen und das ganze Gehirn zu modellieren, dass man viele Aufgaben lösen kann. Ich weiß nicht, ob das nicht zu schwierig, sozusagen zu hoch, die Projektziele zu hoch sind. Das Zweite, Sebastian Harrach, das sagt mir nichts. Könntest du bitte nochmal wiederholen? Was war da genau die Frage? Die Betrachtung. Was darf man? Genau, ja, genau. Das heißt, neugierige Strukturvorschläge im Genau, also für mich persönlich, es stoßt an seine Grenzen, was man darf, und zwar an ganz vielen Ecken und Enden. Also alleine diese, was möglich ist mit der Bilderkennung, ob man das alles einsetzen kann. Man kann wirklich Personen über Videos, könnte man überall verfolgen, was macht der und so weiter. Man kann auch, was auch gemacht wird, natürlich über die Handys, weiß man, wo sich die Person immer befindet. Ein ganz schwieriger Bereich ist dann der medizinische Bereich, zum Beispiel die Diagnose mit dem System, wann die Diagnose plötzlich sagt, Es ist ein Melanom oder es ist keins und man handelt aufgrund von dieser Diagnose vom Computersystem und es ist falsch. Natürlich, es gibt eine Fehlerrate, so wie menschliche Dermatologen macht auch das noch sehr viel falsch. Dann hat das Computersystem einen Fehler gemacht, müsste Verantwortung übernehmen sozusagen. Also wie viel nimmt man da den Ärzten? Es ist natürlich ist es nur so, dass Ärzte das machen, aber wie viel nimmt man den Ärzten da ab, weil man weiß, das Computersystem ist eigentlich besser? Oder darf man es ersetzen? Oder darf man nur dem Arzt nur was vorschlagen, sozusagen, eine Diagnose vorschlagen? Also mit dem Deep Learning stoßt man, weil es so gut auch funktioniert, also auch weil es erfolgreich ist, deswegen stoßt man an alle Ecken und Enden auf moralische Probleme. Ja, also die setzen es sicher ein, garantiert. Ja, das ist wieder, ja, Gentechnologie. Berührt uns natürlich als Bioinformatiker, da ist aber die in der reinen Gentechnik diese Laborarbeit, da ist noch nicht Deep Learning drinnen sozusagen.
Wir haben da in der letzten Reihe eine Frage, bitte.
Ich würde nicht so hoch gehen, das Gehirn zu modellieren, aber gibt es ein Deep Learning mit allen Sinnen? Ich mache ein Beispiel. Ja. Jetzt geht man los auf die Verkehrszeichen und das sind rein optische Zeichen. Mhm. Ja. Es ist doch naheliegend zu sagen, der Mensch hat seine Stärke dahingehend, dass er nicht nur scharf sieht, sondern auch hört, schmeckt, zum Beispiel Tastsinn hat, also Temperaturen erfasst. Ein Beispiel, gibt schon ein System, das in der Lage ist, das Andreaskreuz zu erkennen und wenn es nicht sicher ist, dass das ein Andreaskreuz ist, reagiert er auf das Pfeifen eines Zuges oder auf die Rollgeräusche einer Eisenbahn. Das wäre dieser Verbund, der würde mich interessieren, weil ich glaube, damit könnte man die Leistungsfähigkeit automatisch potenzieren. Das heißt Spracherkennung mit Bilderkennung mit, was natürlich ein Wahnsinn ist, ich brauche sehr viel Sensorik. Ja. Genau. Ich möchte einmal sehen, wie das dann mit dem Geruchssinn wird, aber es gibt moderne Sensorik, die das könnte.
Also das ist natürlich ein super Punkt. Diese verschiedenen, also man nennt es, sowas gibt es, also es gibt, die nennt man multimodale Netze, die verschiedene Arten von Input haben, nämlich zum Beispiel, wie Sie sagen, Audio plus plus visuelle, plus Bilder. Ich habe sogar sowas zum Teil gebracht, also diese, wo das System Fragen beantwortet über Bilder, das kriegt Text und Bild als Input. Also das wäre ein multimodales Netz. In die Autos, glaube ich, wird in näherer Zukunft eher nur an visuelle Sachen gedacht, an Kameras, plus alle Inputs, die das Auto selbst hat von den Sensorik. Also das wäre auch multimodal. Ich habe das Kamerabild plus die Eigengeschwindigkeit plus irgendwelche Sensoren, die nur irgendwas ansagen. An Geräusche weiß ich jetzt nicht, würde aber eben ja, super passen. Ja. Die Kinder, ja, genau. Aber das wird die Systeme natürlich verbessern. Ja. Genau. Das wird die Systeme verbessern. Wir haben selbst das auch gemacht für die chemischen Compounds, und zwar da haben wir nur die strukturelle Beschreibung gehabt, also die Chemie, plus wir haben noch zusätzliche Messungen gehabt, dieses chemische Molekül, man kann das auf Zellen draufschmeißen und dann ein Foto von den Zellen machen. Manchmal haben die ganz charakteristische Veränderungen, also auch multimodal. Ich habe die strukturelle Beschreibung plus auch die Bildbeschreibung, und sowas typischerweise wird das immer besser dann, außer ich nehme ganz viel Schrott mit rein, dann kann es auch schlechter werden. Ja, danke.
Es wird sich wahrscheinlich auch der Rechenaufwand potenzieren, oder? Wenn ich alles mit allem kombiniere, dann.
Genau, diese, natürlich alle mit allen Möglichkeiten. Dieser Input-Vektor sozusagen wird immer länger und ich muss auch länger rechnen, aber manchmal zahlt es sich eben aus, längere Beschreibung zu nehmen, um dafür ein besseres Modell zu bekommen. Aber es wird die Rechenaufwand natürlich dementsprechend mehr.
Bitte?
Ja.
Mikrofon? Ja.
Wie groß ist die Gefahr, beziehungsweise wie tritt man dieser entgegen? Von Fehlleistungen jedweder Art. Ich meine, mutwillig kann ich ja ins System eindringen, oder es kann im System selbst auch was passieren, oder es kann der Strom weggehen und das ist überhaupt nichts
mehr. Genau. Diese Systeme, es ist so, das wird eine Frage, die sich eben die Industrie dann auch mehr stellen muss, in der Wissenschaft. Diese Sachen sind, und das, wie ich schon gesagt habe, sehr kontrollierten Bedingungen. Das geht nicht, die meisten Sachen sind nicht im Einsatz. Also, diese Bilderkennung zum Beispiel wird von Google noch nicht eingesetzt und so weiter. Auch diese Diagnose mit Deep Learning wird im medizinischen Kontext noch nicht eingesetzt. Also, da muss man sich dann wirklich fragen, was macht man im Fall von Fehlern? Ich weiß auch nicht. Also, wenn ein Bild falsch erkennt wird im Internet, okay. Ist egal, ja, dann habe ich ein falsches Bild gefunden bei der Suche. Aber im medizinischen Bereich ist natürlich das ganz kritisch. Und bei anderen Sachen, bei Fehlleistungen beim Auto zum Beispiel, kann man mir vorstellen, auch wenn das Auto selbst navigiert, auch wenn die Fehlerrate ganz, ganz gering ist und das Google Self-Driving Car schon Millionen Kilometer, aber vielleicht gibt es eine bestimmte Stelle auf der Landkarte irgendwo, wo halt ein bestimmter Fehler auftritt und plötzlich fährt das erste Auto in Graben, dann kommt das nächste und fährt genau da in Graben, weil es das Service-System hat, und das nächste.
Ja. Aber ist das sehr, also konkretes Beispiel, nur ja. Gedankenspiel. Wenn jetzt die Methode verwendet wird, um zum Beispiel die Wirksamkeit oder Schädlichkeit eines Moleküls zu beurteilen, ja, dann könnte es ja sein, dass der Algorithmus kommt zum Schluss, das Molekül ist ungeeignet,
ja,
oder ist gefährlich für den Organismus. Jetzt kommt es gar nicht in einen klinischen Test. Genau. Wird verworfen, obwohl es unter Umständen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit doch funktioniert hätte.
Ja, also das ist eigentlich eher umgekehrt, dass die größere, also das ist kein Problem, weil da gibt es sicher viele ähnliche Moleküle, die auch funktionieren. Also das ist nicht so, dass das Molekül genauso ausschauen muss. Manchmal sagen nur ganz eine kleine Änderung irgendwo und es funktioniert auch. Aber eher in die andere Richtung ist sozusagen gut, der Pharmakologe hat was gefunden, an dem man jetzt herumbasteln würde und das irgendwie optimieren würde. Das ist meistens nur wirklich ein Chemiker, Medicinal Chemistry heißen die dann nur wirklich basteln und so und das optimieren. Und wenn ich da schon bald sage, an dieser Grundstruktur, an der du herumbastelst, die ist immer giftig, wirf die weg, dann beschleunige den ganzen Prozess. Aber wenn ich mal was entwickelt habe, das muss trotzdem durch die klinischen Phasen und so durch. Natürlich, selbst wenn alle Computerprogramme sagen, es ist sicher, ich werde es trotzdem zur Sicherheit immer nur an Zellen ausprobieren, an Ratten ausprobieren, um die Gefahr für Menschen möglichst niedrig zu halten. Aber ich glaube, die Gefahr, dass man irgendwas wegwirft aufgrund vom Computerprogramm und deswegen nicht weiterentwickelt, die ist eher gering, weil ich meistens dann was ähnliche Sachen habe oder andere Vorschläge, die ich weiterentwickle. Also in der Medikamenten mehrere chemische Strukturen führen zum Erfolg sozusagen. Da gibt es nicht nur einzelne, können zum Erfolg führen.
Bitte Mikrofon. Trotzdem brauchen wir es.
Wie hoch war eigentlich Ihre Fehlerquote bei diesem Projekt?
Die Fehlerquote, es ist schwierig, das wird in in AUC gerechnet, das ist ein schwieriges Beurteilungskriterium. Ich kann es so erklären, dass man sozusagen nur die Sachen rein, muss die Sachen richtig rein und die ganz giftigen Sachen muss man oben rein. Die Reihung war extrem gut, also das war manchen 95%, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein giftiges höher gerankt worden ist, wie ein nicht giftiges, ist 95%. Das ist sozusagen über 90%, sagt man, es ist ein virtuelles Essay, also ein virtuelles biologisches Experiment. Also die biologischen Experimente selber sind ein bisschen verrauscht, das heißt, wenn ich das wiederhole, kommt nicht immer das Gleiche raus. Und ich bin schon sozusagen ich bin schon mit meiner Methode schon unter dem biologischen Rauschen. Also sehr gut manchmal, bei manchen ein bisschen schlechter. Also da ist man noch nicht an dieser Grenze. Aber in Fehlerraten kann ich es noch nicht ausdrücken.
Weitere Fragen? Bitte in der ersten. Genau, zuerst vielleicht der Herr hinten und dann in der ersten Reihe.
Mich fasziniert das Thema natürlich auf der einen Seite und jetzt denke ich mir, bei den toxikologischen Versuchen, die gemacht worden sind, es heißt doch sehr oft auf eine Frage die Antwort, es kommt drauf an. Und jetzt denke ich, es kommt oft auf die Situationsvariablen drauf an. Es kommt auf Veränderungen drauf an. Wie sehr ist das System in der Lage, darauf Rücksicht zu nehmen?
Genau. Also es kommt einmal, das Wichtigste ist bei der Toxikologie, es kommt auf die Dosis drauf an. Das heißt, wir haben aber auch, also diese Dosis haben wir sozusagen vorhersagen müssen, das haben wir im Griff, das wissen wir, aber es kommt auch darauf an natürlich, der Versuch, der dahinter liegt, ist sozusagen, dass ich eine Zelle in der Schale habe, da schmeiße ich das drauf und die Zellen sterben ab. Es kommt natürlich, da ist wirklich so, wenn ich jetzt eine andere Zelle nehmen würde, vielleicht überlebt die. Oder es kann auch sein, wenn alle Zellinnen überleben und das Ding eigentlich gar nicht giftig ist, wenn ich es einem Menschen gebe, passiert trotzdem irgendwas. Also auf das kommt es auf den Organismus, auf die Komplexität des Organismus, es kommt auf extrem viele Sachen an. Was man zum Beispiel gesehen hat, ist, dass die interindividuelle Varianz extrem groß ist, was man nicht glaubt hat. Man nimmt ja eher immer so an, wenn ein Medikament sicher ist, dann ist es für alle sicher. Aber wir haben gesehen, es gibt bestimmte genetische Varianten, die es extrem gefährlich machen. Das heißt, für einen Mensch kann Paracetamol, sage ich jetzt einmal, nimmt jeder und alle glauben, es ist sicher, aber es gibt Menschen, die haben eine bestimmte genetische Kombination, die können es nicht abbauen. Wenn die das nehmen, haben sie schwerste toxische Schäden. Und da geht leider, da beantrage ich gerade ein Forschungsprojekt, ein neues, dass man die Genetik mitnimmt und sagt, bevor sie dieses Medikament den Menschen gibt, testet diese drei genetischen Varianten, wenn er die hat, gibt es ihm nicht. Das wäre vor allem für die Chemotherapie extrem wichtig, weil da sind die Sachen, da wissen wir, die Chemotherapie-Drugs, die sind extrem giftig, die Leute, man weiß ja, alle Nebenwirkungen und so weiter. Und da könnte ich die wirklich auf den Menschen abstimmen und sagen, für diesen Menschen mit diesem Krebs, der Mensch hat bestimmte genetische Varianten der Krebs, da müsste ich dieses Medikament hernehmen und das wird dem am wenigsten schaden und dem Krebs am meisten. Also für mich ist wichtig, dieses genetische Umfeld da mitzunehmen und das wird komplett momentan, bei allem, was ich präsentiert habe, wird es komplett nicht beachtet. Danke für die Frage. Ja.
Bitte da in der ersten Reihe.
Ich habe nur eine technische Frage. Ja. Jetzt ist es ja so, wie Sie gesagt haben, je mehr Eingabedaten, getaggte Eingabedaten ich dem Netz liefere, desto besser wird irgendwann die Qualifikation werden.
Ja.
Sie haben vorher ein Diagramm gezeigt gehabt von so einem Netz und haben gesagt, in Wahrheit sind es jetzt pro Ebene nicht 10 Neuronen, sondern 4000.
Ja.
Und die Frage ist jetzt, inwiefern habe ich einen qualitativen Gewinn, wenn ich jetzt nicht 4000, sondern 100.000 verwende oder nicht 3 Ebenen, sondern 100, wäre das überhaupt technisch nur machbar oder nicht mehr, weil es vermutlich nicht linear steigt, oder hätte ich einen Gewinn? Oder geht es ab irgendeinem Punkt wirklich nur mehr um Eingabedaten?
Okay, das sind ganz viele Fragen. Also ja, okay. Die Tiefe, also die Anzahl der Layers, da gibt es ein fundamentales Problem, nämlich die Information, die durchfließt, wird immer größer oder kleiner. Das heißt, da kann ich, je tiefer ich das mache, desto schwerer lerne ich. Das ist ein fundamentales Problem, das eben Professor Hochreiter entdeckt hat. Das nennt man Vanishing Gradient beim Lernen sozusagen. Durch jede Schicht, durch diese durch, wird es immer weniger, exponentiell weniger. Und was dann ankommt, ist ganz wenig. Das heißt, wenn ich ganz, ganz viele Schichten mache, brauche ich Jahrhunderte, damit es was lernt. Das heißt, es ist nach oben begrenzt. Ich kann eben momentan, macht man eben so 3-4 Layers. Es gibt aber schon das beste Netz, das ich gezeigt habe, das bei ImageNet, das hat jetzt 100 oder 200 Layers, die haben was gefunden, um dieses Problem zu überkommen. Also da, je tiefer, desto besser wäre es eigentlich, aber mit dem ganzen Problem, dass ich dann nicht gut lernen kann. Das nächste ist, wie viele Neuronen, das hängt mit der Komplexität, dass wenn ich ganz einfache Probleme habe, reicht vielleicht ein Neuron. Je komplexer die Probleme sind, desto mehr muss ich nehmen. Ich weiß aber im Vorhinein nicht. Und das ist, das heißt, da macht man eine Prozedur, die heißt Cross-Validation. Durch das findet man diese Hyperparameter, sozusagen diese Architektur. Das muss ich ganz, ganz viele Tests mal machen. Da probiere ich verschiedene Werte durch und dann finde ich vielleicht heraus, in dem Fall ist gut 3 Ebenen mit jeweils 4000 oder so. Das muss man machen. Und da ist es auch schwierig. Da muss man eben aufpassen, dass man nicht das zu stark optimiert. Sozusagen, da hat man immer, nimmt man immer bestimmte Daten raus. Und indem man noch einmal kontrolliert, ob man nicht auf das Problem sich zu stark obergefittet hat und da sich verbessert hat, aber in Wirklichkeit keine generelle Verbesserung gemacht hat. Das sind diese Probleme. Rechnerisch natürlich auch, je mehr Neuronen habe, desto mehr Rechenoperationen habe ich, weil die Matrizen natürlich die Dimension der Anzahl Neuronen haben. Das ist natürlich ein Hauptproblem. Da hat man durch die Grafikkarten sehr stark raufgeben können. Also wo man früher vielleicht 3, 4, 5 oder 10 Neuronen gehabt hat, haben wir jetzt Tausende. Das geht jetzt mit den Grafikkarten und mit diesen parallelen Rechnen. Die Anzahl der Trainingsdaten ist natürlich auch, wenn ich kleine Datensätze habe, wo ich nur 100 Bilder habe, werde ich nicht so gut sein, wie wenn ich viele Tausend habe. Das heißt, je mehr, desto besser. Ich brauche aber auch länger. Und da gibt es auch einen Trade-off. Irgendwann ist das nicht sozusagen so gut. Jetzt bei diesem, wenn ich mit diesen 1 Million Bildern sozusagen schon eine Fehlerrate von nur 4% habe, gibt es keinen Grund mehr dazu zu nehmen. Oder wenn ich auf eine Fehlerrate von 1% kommen will, muss ich nur mehr Bilder investieren, muss ich nur länger rechnen. Also ja, alles nicht triviale Probleme sozusagen, die Sie angesprochen haben. Genau.
Ja. Gibt es weitere Fragen?
Ganz kurz. Kann das System auch vergessen? Zum Beispiel, dass man sagt, jetzt haben wir den 127. Sonnenuntergang von IOS, also ich brauche den wirklich nicht. Kann ein solches elektronisches System tatsächlich, so wie das menschliche Gehirn, unnützes, unbequemes in das Unterbewusste
genau, also,
und einfach scrappen?
Es ist, also prinzipiell wird man praktisch was wirklich vergessen können, wenn ich einfach diese Werte lösche. Aber nein, natürlich sind Sachen drinnen, die das Netz zu Beginn lernt und die es dann sieht, die brauche ich eigentlich nicht. Zum Beispiel kommt sicher in den Bildern, die ich gezeigt habe, ganz oft Himmel vor. Und irgendwann wird es am Anfang wird das Netz einmal Himmel erkennen, weil es ist blau und immer so oben und keine Ahnung. Das ist einmal, aber vielleicht brauche ich Himmelerkennung gar nie für die anderen, weil die Hunde brauche ich nicht und keine Ahnung, ich brauche Himmel. Dann wird es das wieder vergessen. Das ist während des Lernprozesses können Sachen gelernt werden und dann wieder vergessen werden, weil irgendwann draufkommen, sozusagen, es ist unwichtig. Aber Himmel ist zum Beispiel oft ein Anzeichen, keine Ahnung, für Outdoor-Sport und so, also das wird das merken. Das war vielleicht ein schlechtes Beispiel.
Gibt's Mikrofon bitte?
Da müsste ich praktisch diese Schichten immer anschauen.
Wie komme ich drauf, dass das System etwas vergessen hat?
Das war eigentlich von mir nur sozusagen was Logisches. Ich habe es jetzt nicht nachgewiesen und nicht hundertprozentig überprüft, ob wirklich dazwischen was gelernt wird und vergessen wird. Ich weiß aber aus Experimenten, sogenannten Autoencoder-Experimenten, wo man versucht, Strukturen wiederherzustellen, dass eigentlich alles gelernt wird einmal, was drinnen war und dann auf bestimmte Sachen sich konzentriert wird. Also wissenschaftlich müsste ich sozusagen während diesen Lernprozess immer wieder reinschauen und schauen, welche Sachen werden gelernt. Und dann habe ich persönlich nicht gemacht und kenne auch keine Arbeit, aber würde jetzt annehmen, dass es so ist, dass Sachen gelernt werden und wieder vergessen werden.
Und wie weit geht die Kooperation mit anderen Universitäten oder anderen Forschern auf diesem Gebiet? Weil ich nehme an, alle diese Erkenntnisse sind ja heutzutage nicht mehr Eigentum dessen, der daran forscht, sondern stehen allen zur Verfügung.
Genau, das ist wirklich, also diese Community ist super, weil sie auch den Quellcode, die Programme rausgibt. Zum Beispiel sogar Firmen wie Google und Facebook, die extrem, natürlich, für die das wichtig ist, die eigene Software zu haben und die nie irgendwas rausgegeben haben. Sogar die haben ihre Deep Learning Implementation rausgegeben, kann jeder hernehmen, weil sie eben wollen, dass die Community verwendet, dass die Wissenschaftler sie draufstürzen und sie würden einfach sozusagen hintaus auch von der Entwicklung her nachhinken, wenn sie das nicht rausgeben würden, weil die Leute nehmen das her und finden Verbesserungen. Das heißt, auch diese großen IT-Giganten geben das wirklich raus. Und wir haben auch so sehr genommen, zum Teil für manche Aufgaben die direkt hergenommen und nur kleine Verbesserungen eingebaut. Und von dem ist die Community sehr gut. Für uns selbst Kooperation, wir haben Kooperationen mit Pharmafirmen, wo wir eben diese Sachen gemacht haben mit Toxizitätsvorhersage und Bindungsvorhersage. Wir haben mit anderen Universitäten in Österreich und auch mit Krankenhäusern haben wir Kooperationen, wo man zum Beispiel Muster in Krebs erkennen wollen, die dazu führt, dass Krebs wiederkehrt oder nicht. Also es ist Bioinformatik, wo ich bin, ist sehr stark interdisziplinär und dieses Deep Learning auch ist per se, weil es immer für bestimmte Probleme angewendet wird, sodass immer diese Programmierer, diese Deep Learner mit irgendeinem vom Feld sozusagen zusammenkommen müssen, um das zu machen. Ja. Also das Deep Learning ist was, das eigentlich Kooperationen sehr stark fördert.
Im Konkreten, also wir haben vor der Diskussion gesprochen, die Datengenerierung, ich sage jetzt diese Gensequenzen genau. oder so, das ist ja was jetzt nicht an okay, ein Institut ja. geschieht, sondern das wird irgendwo, das muss woher kommen. Ja. Ja.
Wir haben kein Labor, alle Daten, die wir bekommen, werden von irgendwelchen Labors gemacht, von irgendwelchen Krankenhäusern und so weiter. Was ich auch noch sagen kann, also die Pharmafirmen zahlen mich nicht direkt und ich bekomme auch also nicht vorgeschrieben, was ich forschen muss, gar nicht, das ist wirklich ganz unabhängig, da ist sehr viel Unfug immer in der Bevölkerung, also es gibt Kooperation, mir wird nicht vorgeschrieben, was ich veröffentliche, ich kann frei forschen und auch Ergebnisse werden nicht unterdrückt.
Da hinten haben wir noch eine Frage.
Ja, ich habe eine Frage, ich selbst bin Psychologe und ich frage mich, gut, wir glauben meistens, dass wir spontan handeln, aber wenn man genug weiß über Situationen, Menschencharakteristika, dann ist menschliches Verhalten sehr oft vorhersehbar. Mhm. Es gibt in den USA ein Projekt, das heißt Präventive Kriminologie. Mhm. Dort werden Millionen von Daten, situative Daten, Persönlichkeitsdaten, Daten über soziologische Charakteristika gespeichert und man kann relativ gut Verbrechen vorhersagen, bevor sie geschehen. Momentan wird es benutzt, die Polizeipräsenz dort zu erhöhen, wo man weiß, es wird passieren. Glauben Sie, dass mit Ihrer Methode das so verfeinert werden kann, dass man tatsächlich auf die Person herunterbrechen kann, der wird in den nächsten ein, zwei Tagen ein Delikt begehen?
Ich hoffe nicht. Man könnte die Methoden, die jetzt dort verwendet werden, um was vorherzusagen, sicher verbessern. Aber ich glaube nicht, dass man je dorthin kommt, dass man für bestimmte Personen sagen kann, wann ein Verbrechen begeht. Weil ich glaube selbst, dass da viele Entscheidungen davorstehen, sozusagen, die man nicht vorhersagen kann. Aber vielleicht, wer weiß. Ja. Ich hoffe aber, dass das System nie in Einsatz geht.
Bitte.
Wo Sie vorher von Kooperation gesprochen haben, wäre es nicht besser, statt dass wir das Deep Learning Menschen, statt dass sie Menschen ersetzt, stattdessen aber mehr eine Symbiose, also eine Kooperation zwischen Maschine und Menschen besser wäre.
Inwiefern?
Dass nur weil die Maschine dort in dem Bereich besser ist, heißt es noch lange nicht, dass sie den Menschen gleich ersetzen sollen, sondern eher, dass sie daran in Kooperation zusammenarbeiten halt.
Genau, das ist ein guter Vorschlag und das ist das, was ich immer vorschlage und was ich hoffe, dass im Medizinbereich gemacht wird, dass die Maschine dem Arzt was vorschlägt. Zum Beispiel, der muss jetzt eine Diagnose machen, ob das Melanom oder ist oder so und die Maschine sagt schon, okay, schau da dieses und dieses Muttermal an, das ist gefährlich, hier habe ich markiere schon Sachen und der Arzt macht die finale Diagnose.
Darum geht es mir heute, dass der Mensch letztendlich die Entscheidung trifft und nicht die Maschine.
Genau, selber. Genau.
Aber es soll halt von beider Seiten halt Zusammenarbeit erfolgen. Weil auch es ist egal, wie intelligent eine Maschine ist, letztendlich müssen wir halt sagen, wo wir uns halt selber entscheiden.
Genau. Auch in Autos zum Beispiel, wo immer mehr Deep Learning eingebaut wird, und vorstellt, dass zum Beispiel das Auto, also ich weiß nicht, wie es dann gemacht wird, aber auch hier könnte man so Sachen machen, dass das Auto schon Alarm gibt und weil es bemerkt hat, keine Ahnung, vor mir fährt ein Auto, das schon ein paar Mal gebremst hat, einen Blinker rausgegeben hat, trotzdem weitergefahren ist, dass mir das System schon sagt, Vorsicht, der sucht einen Parkplatz vor dir und ich aber nur entscheiden muss, ob ich selber bremse oder nicht oder welche Geschwindigkeit ich habe. Ja.
Bitte?
Ich wollte noch kurz anfügen, ich habe jetzt mit einem Datensatz gearbeitet, mit einem akustischen Datensatz, mit dem ÖFI zusammen und da hat sich herausgestellt, dass das schon bei grundlegenden Problemen interdisziplinär beginnt. Ich bin nämlich Komponistin und mich hat interessiert sozusagen, wie könnte man da daraus gewisse Sequenzen rausnehmen und das dann quasi bestimmen und auch exakt dann definieren eigentlich. Und da hat sich sofort ein linguistisches Problem eigentlich schon herausgestellt, nämlich, dass man erst einmal eine Basis finden muss, eine gemeinsame Basis zwischen den verschiedenen Disziplinen, was bedeutet was, und ich denke mal, das geht Ihnen wahrscheinlich dann ähnlich auch.
Genau, das ist sehr oft so, dass man, das ist so ein super Beispiel, die, wenn wir jetzt zusammenarbeiten müssten mit Musik, müssen Sie mir zuerst erklären, die Noten und die ganzen Sachen, das ganze Wissen über Musik, damit ich überhaupt weiß, wie ich das kodiere, wie ich meinen Computer füttern. Und das ist eigentlich das Spannende auch an meinem Job. Ich muss dann neue Sachen in mich hineinarbeiten und mit den Leuten aus dem Feld zusammenarbeiten. Und das wäre ein super Beispiel. Aber bei Musik gibt es eh sehr viel mit Deep Learning. Der Professor Widmer auf der Keplone hat da Sachen gemacht. Und auch diese LSTM, die ich vorgestellt habe, hat man zum Beispiel hergenommen, um Musikstücke zu programmieren. Also die generierten Musikstücke, die aber sehr schräg klingen. Aber die kann sozusagen lernen, wie Musik, was so Sachen, wie was gut klingt. Aber genau, aber dieses Aneignen von Domainwissen ist extrem wichtig und toll eigentlich. Macht das einen ziemlich langen Prozess, bis man da hinkommt? Genau.
Okay. Okay. Gibt es noch Fragen in die Runde? Ich schaue in die Runde. Bitte, hier eine Abschlussfrage. In der ersten Reihe, kommt man bitte das Mikro haben. Genau.
Ja, es war sehr interessant und ich bin aber mit dem Begriff Learning nicht ganz zufrieden, weil, im Endeffekt ist es Datenanalyse von einem Algorithmus, der sich selber verbessern kann. Kann man das so
genau, sagen? Genau. Ja? Ja.
Für mich gehört aber zum Lernen irgendwas dazu, oder zumindest zwei Faktoren. Ja. Das eine ist Neugierde. Keine Maschine wird je intrinsisch motiviert sein, zu rechnen. Ja. Und das zweite ist das, was wir Intuition nennen.
Ja.
Kann man die abbilden?
Ich weiß es nicht. Man müsste, also Intuition. Genau, der Mensch hat oft, der Mensch hat oft sozusagen irgendwas, er sagt, ich würde jetzt lieber das machen, ich kann es aber nicht wirklich festnageln, an welchen Dingen. Das kann zum Beispiel, das wäre unsere Intuition. Und ich glaube, dass das aber schon irgendwas ist, was das bestimmte Neuronen feuern. Ich kann es aber nicht genau festmachen. Und ich glaube, das ist was vielleicht das Ding auch manchmal beschränkt, in gewissen Dingen lernen kann. Ich kann ein ganz kleines Beispiel bringen, und zwar diese Chemiker, die ganzes Leben mit diesen Strukturen gearbeitet haben. Da haben wir welche gehabt, zum Beispiel, der war 30 oder 40 Jahre Chemiker, und wir haben so ein Molekül gezeigt, ein paar Moleküle gezeigt, und er hat gesagt, ja, ich weiß nicht, das schaut irgendwie giftig aus. Und er sagt, stimmt. Und wir haben gesagt, warum hast du das? Ich weiß nicht, das hat jetzt giftig ausgeschaut. Er hat es nicht festnageln können an was. Aber sowas wäre die Intuition, dass unser System, ich weiß nicht, ob sowas gelernt hat, aber unser System hätte das vorhersagen können. Aber ja.
Die letzte Frage, bitte, in der zweiten Reihe.
Die Anzahl der Kombinationen der Elemente, der verschiedenen Elemente, um ein Molekül zu bilden, die Anzahl, ist die bekannt oder ist
genau, man schätzt, dass es ungefähr 10 hoch 60 Moleküle gibt, die man zusammenbasteln kann mit den also relativ große Menge. Die man also mit den normalen Synthesewegen und so weiter, ungefähr 10 hoch 60. Also durch
Hinzufügen eines weiteren Elements wieder zum Beispiel nicht mehr toxisch ist oder ähnliche
genau. Also die ganze Raum der chemischen Compounds, die ich herstellen könnte, theoretisch, wäre 10 hoch 60.
Was vermutlich viel mehr ist, als wie Moleküle es überhaupt im Universum gibt, weil ich glaube, das ist mehr, als wie es Atome gibt.
Ja. Also, das ist halt die Kombinatorik.
Die schluckt uns sehr. Ja, dann bedanke mich recht herzlich für diesen tollen Vortrag und für Fragen.
Ja, ich bedanke mich auch, dass ich kommen dürfen habe. Super Fragen, also es war sehr spannend, mit Ihnen zu diskutieren. Danke.
Bitte versäumen Sie nicht unsere nächsten Veranstaltungen hier im Kepler Salon, und zwar heute in einer Woche, wir haben es schon gehört. Das wird sicher ein Gassenhauer, bitte versäumen Sie das nicht. Homöopathie, Rufzeichen, Fragezeichen, zu Gast sind Herbert Stekel und Bernhard Zauner, beides Mediziner, einer davon Homöopath. Also man kann sich auf eine spannende Diskussion freuen. Dann am Sonntag, 14. Februar um 11 Uhr, Kepler Salon Matinee extern in der Landesgalerie Linz, Dämonen und Nachtgesichte. Konzert und Führung durch die Ausstellung Alfred Kubin und seine Sammlung. Und mit dabei ist Sun Yang Kim am Klavier. Eintritt und Anmeldung, siehe Programmheft. Sollten Sie, Entschuldigung, 14. Sonntag, 14. um 11 Uhr. Wenn Sie noch Informationen zum Kepler Salon brauchen, das Quartalsprogramm liegt auf, da hinten am Tisch. Sie können es auch auf dem Postweg zugeschickt bekommen. Bitte tragen Sie sich in die Liste ein. Es gibt auch einen 14-tägigen Newsletter. Tragen Sie sich ein, dann versäumen Sie nichts. Ich bedanke mich noch recht herzlich für Ihren Besuch. Der Salon hat noch bis 22 Uhr geöffnet, also bleiben Sie noch da. Es gibt auch noch Verköstigung und ja, kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.